Musik ist eine Modulation von Schmerz und Musik ist Geschmackssache. Radio ist Geschmackssache, das ganze Leben ist Geschmackssache. Was ist eigentlich Geschmackssache? Darüber werden wir reden die nächsten zwei Stunden. Herzlich willkommen zu unterdessen dem Magazin auf Radio Frei, dem Freien Rundfunk Erfurt International. Wenn ich was gelernt habe, dann, dass Alleinsein scheiße ist. Richtig scheiße. Das ist nicht mal Team-Scheiße, weil da ist man ja zusammen. Das ist Alleinsein scheiße. Also scheiße als Alleinsein. Team Alleinsein ist Mist. Und deswegen freue ich mich so und bin auch gerührt, dass die letzte Sendung unterdessen am Montag mein alter Freund, Kollege und Herzensmensch Reinhard neben mir sitzt. Hallo Reinhard.
Hallo Carsten. Ich freue mich natürlich auch sehr, noch einmal gemeinsam an deiner Seite diese Sendung zu bestreiten.
Herrlich.
Müssen wir genießen, ne? Also kann man mal sagen, ne, wir kommen hier rein, wir sind vorher immer so ein bisschen konzentriert und überlegen immer so, was uns beschäftigt hat. Und das kann man ja schon mal sagen, in dieser Sendung werden wir natürlich naheliegend, das machen ja alle anderen auch, warum sollen wir dann eine Ausnahme sein?
Weil wir Mainstream sind,
auf das Jahr so ein bisschen zurückblicken. Und da haben wir so festgestellt, dass, ich meine, wir machen es jetzt nicht so, dass wir die großen Ereignisse unbedingt nehmen, sondern die kleinen Ereignisse, die auch mit Radio Frei zu tun haben, weil da war in diesem Jahr doch einiges los.
War einiges los, aber auch, also ich meine, weltweit, muss man auch sagen. Und was kulturell, was uns so beeinflusst, was so los ist, und das ist ja selektive Wahrnehmung. Wir leben ja in Blasen, die wollen wir durchstechen, versuchen wir immer wieder. Und wir haben deswegen zwei Expertinnen da. Das ist also, eigentlich sind sie männlich gelesene.
So, also man kann ruhig Experten auch sagen in dem Fall.
Doch, sogar.
Also ist einmal der Johannes Chemnitz und Pebert. Der war kurz erst da. Der ist ja auch vieles. Künstler, Sänger, Komponist. Ne? Und Johannes medienpädagogisch unterwegs, auch mit Radio Frei verbunden und auch Serienfan. Sind sie, glaube ich, beide.
Ja, die sind popkulturell immer versuchen so zu gucken, was geht. Und ich glaube, was sie verbinden, ist die aktuelle Serie Pluribus, die sie schauen und was auch immer. Was war das beste Konzert? Und was ist so gelaufen beim Thema Kiew? Was hat sich politisch geändert? Sind sie beides politische Menschen und ich freue mich sehr. Vielleicht treffen die ja aufeinander, vielleicht auch nicht. Wir werden mal sehen, ob man die überhaupt zusammenlassen kann. Fakt ist, im Montagsgespräch, im Abschlussmonatsgespräch, Montagsgespräch, der liebe Johannes Chemnitz. Und vorher kommt nochmal Pebert. Warum kommt er? Weil er in China war. Er hatte, also Genosse Pebi sucht das Jagd des Feuerpferd.
Ach, da hast du eine schöne Überschrift gleich gefunden. Das hast du dir doch schon ausgedacht vorher. Das ist doch schon für die Online-Variante. Hast du
das für die Online-Variante und vielleicht auch für eine Band. Pebi oder für einen Song. Pebi jagt das Feuerpferd.
Das klingt ein bisschen wie Herossi sucht das Glück. Finde ich gut.
Ungefähr. Weil er ist ein Feuerpferd, 66 geboren und jetzt haben wir wieder 60 Jahre später das Feuerpferd, das chinesische Sternzeichen. Und es ist 2026, sind 60 Jahre vergangen. Und wenn du im Jahr des Feuerpferds geboren bist, bist du natürlich was ganz Besonderes. Jetzt musst du mich fragen, wann bist denn du geboren?
Es steht ja auch so im Skript, wann bist du denn geboren, Carsten?
Das möchte ich jetzt gar nicht hier sagen, weil dann wäre der Missionierung.
Aber ihr könnt euch draußen denken, zwischen den Zeilen lesen, also es könnte vielleicht sogar auch im Jahr des Feuerpferds gewesen sein. Aber ich wusste das bis eben nicht, dass das so ein besonderes Jahr ist. Ja?
Weil wir nichts wissen.
Wir wissen nichts und Carsten, wir müssen heute, ich glaube, wir werden viel reden, deswegen werden wir unsere Zungen, jetzt machen wir die üblichen Sprachübungen, habe ich auch mal gelernt, Babi Bobau und so.
Ja, also mit kommt den nächsten Einstiegsworkshop, Basisworkshop, kann das im Anfang des Jahres, wer sich noch anmelden will, kann das gern tun, wenn er mitmachen will. 3 Tage Basisworkshop Radio Frei, da lernt er mal, wie Radio nicht geht, er geht.
Genau, am 9., 10. und 11. Januar können wir nochmal sagen und schreibt einfach an redaktion@radio-frei.de und jetzt machen wir erstmal ein paar Zungenübungen.
Pebi hat auch Schlagzeug in China gespielt, in einer Schlagzeugschule und da waren sie überrascht, dass er das gut kann und davon wird Pebi auch berichten, nicht nur darüber. I'm the Mockingjay. Jay.
Pretend to be ordinary, like all the same. Beneath that duvet's ashamed of what we said. Before this night ends, before your love begins. When I burn this bridge, I'll think of your face. And I'll bend the knee. On the fucking day, writer of the episode.
Ein Glück muss ich mit Sergei Lochthofen keinen Jahresrückblick machen. Wir haben nämlich noch einmal vor uns und das ist das vorletzte Mal. Und ich trotzdem gucke ich so ein bisschen zurück. Was für ein verrücktes Jahr und die Zeit vergeht schnell und jetzt sind liegen die Feiertage vor uns und dann wird man so ein bisschen wunderlich und denkt, ach, was ist das für ein Leben und schaut zurück und wird auch Sergei Lochthofen noch manchmal wunderlich und sentimental? Das frage ich ihn. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, schon. Also ich bedauere sehr, dass wir irgendwann in den späten 90er Jahren falsch abgebogen sind und wir eigentlich in einer Welt heute leben wieder, wie ich sie mir eigentlich nicht mehr vorstellen konnte. Nach Gorbatschow, Mandela und all den guten Anfängen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, dann dachte man, die Menschen sind klüger geworden und Kriege schon gar nicht, dass sie im Gespräch sein könnten. Aber wir sehen, das Böse schläft auch nicht. Das ist bald wie bei Herr der Ringe.
Dann vermischt sich also auch mit dem Privaten, das Älterwerden, Gesundheit und wie wird's mal den Enkeln gehen und was hinterlassen wir für eine Zukunft? Haben Sie auch manchmal so dunkle Momente?
Ich merke schon, Sie kommen in die Jahre mit dem Altersblues. Mhm. Nein, also eigentlich bin ich jemand, der jeden Tag versucht, zuversichtlich in die Welt zu schauen. Also es ist schon, sag ich mal, deprimierend, was man da jeden Tag hört in den Nachrichten. Aber ich höre sie eben halt jeden Tag und schaue sie mir trotzdem an und bin in der Lage, das eine vom anderen wegzusortieren. Natürlich sehe ich, dass eine Welt, in der Regeln gelten, in der man miteinander auskommt, in der man auch dem anderen den Vorteil gönnt, wenn man selber auch den Vorteil hat, dass diese Welt im Augenblick zurückgedrängt wird zu einer sehr brutalen Welt, in der der Stärkere sich durchsetzt und nichts anderes erleben wir ja in der Ukraine oder in Amerika oder in anderen Regionen der Welt. Die Chinesen tun auch ihres dazu. Also ich bin jetzt nicht immer der Meinung, das ist jetzt der Endpunkt, aber das Pendel ist in diese Richtung ausgeschlagen und mal schauen, wenn es wieder zurückkommt.
Hm. Umso wichtiger, so eine Art Seelenhygiene hinzubekommen, dass man nicht zum grummeligen Opa wird und nur noch sich in Zynismus und Sarkasmus ergeht. Wie schaffen Sie es, nicht nur zynisch und sarkastisch zu werden und sich so einen Optimismus zu erhalten? Was ist da Ihre Strategie?
Eine böse Anmerkung macht man natürlich schon an dieser Stelle und irgendwo erwartet man von Donald Trump oder von Putin noch Schlimmeres. Das heißt also, da sind wir nicht frei von diesen Stimmungen. Aber ich vermute mal, das ist so meine Erfahrung durchs Leben, die Menschen sind sehr unterschiedlich veranlagt. Die kriegen einfach von ihren Vorfahren Gene mit oder was auch immer. Die einen sind in der Lage, etwas optimistischer, vernünftiger, zuversichtlicher etwas die gleiche Situation anzugehen. Andere sind schon pessimistisch, wenn ihnen selber noch gar nichts passiert. Man muss ja sehen, wir haben hier eine wirtschaftlich angespannte Situation. Wir schauen jetzt nach unserem neuen Platz in dieser Welt und es ist nicht selbstverständlich, dass wir sozusagen einen Top-Platz an der Sonne beibehalten, was bis dahin der Fall gewesen ist, auch durch die Nähe zu Amerika, die nicht mehr da ist. Da verändert sich etwas, aber es heißt ja noch lange nicht, dass wir das nicht packen. Und insofern bin ich eher jemand, der sagt, pass mal auf, diese Lust am Scheitern, die gibt es in Deutschland sehr stark, aber auch in Europa insgesamt. Also egal, was gemacht wird, am Ende unterm Strich wird in der Analyse die Katastrophe gemalt. Da bin ich kein Freund davon. Ich versuche schon, die Dinge noch ein bisschen, sage ich mal, zuversichtlicher zu sehen.
Hm. Haben Sie denn Hoffnung, dass da was rauskommt in Brüssel? Top oder Flop in Brüssel? Hat sich da Merz überschätzt oder können die Europäer wirklich gemeinsam was reißen?
Naja, ich glaube, im Augenblick sind wir sehr schwach und an den Rand gedrängt. Die Entscheidungen werden in Washington und vor allem in Moskau getroffen. Es beschäftigt uns und stresst uns ja auch zu Recht dieser schwere Krieg, wenngleich ich immer sagen muss, in der Ukraine fallen die Bomben echt, in Gaza werden die Menschen echt umgebracht, während wir sozusagen noch immer in einer Zuschauerposition sitzen und leider, sage ich mal, nicht dazu kommen zu sagen, das kann sich auch noch ändern. Also ich glaube, es gibt bei uns sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ach, letztlich geht uns das nichts an, das ist weit weg. Das ist leider eben halt nicht der Fall. Und wenn Sie Brüssel ansprechen, da gab es ja auch gleich eine heiße Diskussion, war das nun ein tolles Ergebnis oder keins? Ich glaube, aus meiner Sicht hat man etwas hingekriegt in Europa. Aber das große Zeichen nach Russland, pass mal auf, mein Freund, du bist ein Räuber, du bist ein Gauner, du bist ein Verbrecher, du bist in der Ukraine eingefallen. Wie die Deutschen irgendwann 39 Polen überfallen haben, so hast du auch die Ukraine überfallen und du wirst dafür bezahlen. Diese Botschaft ist von diesem Treffen leider nicht ausgegangen. Sie können sich vielleicht erinnern, vor 4 Jahren, als dieser Krieg begann, haben wir in einer der ersten Sendungen gleich das Thema diskutiert. Ich hatte ja vorgeschlagen, dieses russische Vermögen einzufrieren und sofort den Russen deutlich zu machen, das Geld wird für die Ukraine genommen, damit die Waffen kaufen können. Das heißt, mit eurem eigenen Geld, ihr habt das Land überfallen, werden diese Waffen gekauft. Ich habe damals mit Regierungsmitgliedern gesprochen, also auch Bundesregierung, Kabinett. Da gab es staunendes sozusagen Zuhören, ob sowas überhaupt möglich ist. Man ging erstmal davon aus, irgendwelchen Oligarchen Geld abzunehmen. Das ist natürlich im Verhältnis zu diesen über 200 Milliarden, die in Europa gebunkert sind an russischem Geld, natürlich Pille-Palle, was da bei den Oligarchen zu holen wäre. Also es zerrte sich das Gespräch und das dauerte jetzt 4 Jahre, bis man überhaupt in Europa in die Situation kam, das ernsthaft zu diskutieren. Das ist etwas, was mich natürlich immer wieder ärgert, dass dieser Abstimmungsprozess, diese unterschiedlichen Interessen und im letzten Moment ist es ja gelungen, gegen die Deutschen, seitens der Belgier, aber seitens auch der Italiener und der Franzosen, sich durchzusetzen, weil sie alle Angst haben. Sie haben eine sehr schwere Finanzsituation in diesen Ländern, sie sind hochverschuldet, dass wenn es irgendwie schief geht und die Russen vor irgendeinem Gericht, ich sehe es noch nicht, sozusagen ihr Geld wieder einfordern, dass man dafür bezahlen muss. Insofern sage ich mal, Merz hat es versucht, er hat es auch mit der Dampfwalze versucht. Ich glaube auch, es ging nicht mit Klein-Klein und vorher lange Gespräche. 4 Jahre sind ja schon hin, wir können ja nicht nochmal 4 Jahre über diese Dinge in Hinterstuben reden. Aber er hat noch richtig eine aufs Auge bekommen. Ich würde sagen, aber heldenhaft dazu gestanden. Ja. Das heißt, der Merz, den ich, wenn Sie sich die alten Sendungen anhören, immer sehr kritisch gesehen habe, er war mir ein Unsympath durch und durch, ist inzwischen jemand, mit dem man sogar ein bisschen Mitleid hat. Ja. Er hat etwas erreicht. Im Prinzip, das Geld wird bereitgestellt für die Ukraine, das ist wichtig. Aber das klare Zeichen nach Russland, pass mal auf, du Räuber, du Verbrecher, wir nehmen dir das Geld ab, das ist natürlich nicht gekommen, das ist leider so.
Wollen wir einen Kanzler haben, mit dem man Mitleid hat, ist natürlich auch ein Offenbarungseid.
Naja, ich sage mal, mit Olaf Scholz hatte ich auch immer Mitleid, der sah schon immer so ein bisschen verdruckst aus. Ich habe ihn ja noch als Minister gekannt, er war ein sehr kompetenter, im Detail sich gut auskennender Mann, aber gerade wenn wir das Thema nehmen, wie gesagt, das ist schon vor fast 4 Jahren von mir ja auch, sagen wir, ganz bewusst eingetragen worden, weil ich mich ja mit Russland und Ukraine und sowas intensiver beschäftige, als es normalerweise ein Kabinettsmitglied in Deutschland damals gemacht hat. Aber der hatte große Angst davor, überhaupt etwas zu machen, was, sage ich mal, aus dem Rahmen fiel. Und natürlich die ganzen Finanzberater, Gottes Willen, Eigentum, wir können auch das russische Eigentum nicht, was machen dann die Saudis, die haben bei uns ja auch Geld, die ziehen es ab. Also all diese Dinge, wo man immer Argumente hin und her schieben kann, aber natürlich am Ende kein richtiges Zeichen kommt, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist das Dilemma im Augenblick. Es gab bei diesen ganzen Gesprächen, wir haben ja am Wochenende auch nochmal jetzt ein Treffen gehabt in Miami von Immobilienfreunden, ja, das ist ja schon ein Zeichen dafür, also wie weit wir gesunken sind. Es sind ja keine professionellen Diplomaten, Politiker, die sich da treffen, sondern Schwiegersöhne und wer auch immer und verhandeln da über die Zukunft von, ich wundere mich, dass die Schwiegermutter von Trump noch nicht auf den Plan getreten ist. Vielleicht ist sie ja gestorben, ich weiß es nicht. Aber im Großen und Ganzen, lächerlicher kann man das gar nicht machen. Die Russen haben nur einen Augenblick gezuckt. Das war, als die Amerikaner sagten, wenn das jetzt nicht weitergeht, kriegen sie die Ukraine die Tomahawk und die kriegen praktisch die Möglichkeit, so wie ihr aus weiten Entfernungen heraus ins Land hineinzuschießen, was ja eigentlich nur ein Gleichziehen wäre, keine Aufrüstung in dem Sinne. Da haben sie ein bisschen geflattert, sage ich mal, an dieser Stelle und hatten eigentlich Bedenken, dass da sich etwas tut, sozusagen ernsthaft in diesem Konflikt. Nachdem die Amerikaner das wieder kassiert haben und Donald Trump auf Geschäfte aus ist, auf nichts anderes, sind sie eigentlich in der Lage zu sagen, ja, das läuft nach unseren Vorstellungen. Wir ziehen diese Gespräche noch Jahre hinweg und dann sehen wir zu, dass wir irgendwas noch erobern an dieser Stelle, auch wenn es jede Woche 1000 russische Soldaten kostet an Leben. Ja, die haben ja jetzt schon mehr Tote als die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg.
Krass, da brauchen wir erstmal eine Pause. Herr Lochthofen, die Jeffrey Epstein-Akten, die Akten um den verurteilten Sexualstraftäter aus Amerika, könnte man sagen, das ist ein Boulevardthema, ist es aber nicht. Das ist nicht ein Yellow Press-Thema, das ist eigentlich ein hochpolitisches Thema, weil Prominente, viele, viele Prominente mit drinnen hängen. Und in Zeiten, wo eigentlich vieles transparent ist, sind diese Akten dennoch zum Teil unter Verschluss. Also es geht noch in diesen Zeiten, Sachen geheim zu halten.
Ja, und Donald Trump hatte es versucht, weil natürlich unter diesen Zehntausenden verschiedenen Schriftstücken, Fotos und so weiter, wir sehen ja mit Interesse, dass Michael Jackson und Mick Jagger alle dort waren. Erstens eins rauskommt, finde ich, Donald Trump ist Teil dieses ganzen sozusagen Klüngels. Das heißt, er ist natürlich als Milliardär und öffentlichkeitsgeiler Unternehmer Teil dieser Schicht, von der er aber behauptet, dass er genau der Rebell ist und dagegen arbeitet. Das heißt, die ganzen Fotos, diese ganzen Dokumente belegen das, ja. Und Teil natürlich dieses pädophilen Rings, wo er natürlich merkt, er ist eine Sprengkraft. Es kann immer ein Foto auftauchen, wo die Öffentlichkeit sagt, Mann, jetzt ist aber vollkommen klar. Auch er hat damit zu tun. Wir haben ja Fakten, die sind ja auch sehr verstörend. Dieser Epstein ist ja mit einer 14-Jährigen nach Mar-a-Lago gefahren zu Donald Trump und hat sie ihm sozusagen übergeben. Wir wissen nicht, was passiert ist dort, ja. Aber dass der mit sozusagen auf Reisen geht mit einer 14-jährigen Mädchen und bringt das da zu Trump, das ist schon so etwas, wo man sagt, ja, ungewöhnlich, ja, in jeder Hinsicht und auch verstörend in gewisser Hinsicht. Normalerweise würde man sagen, ja, in Amerika, die machen vieles und es interessiert uns nicht. Aber es schlägt auch zu uns herüber, muss man jetzt wirklich sagen. Erstens, die Taktik der Trump-Administration, die haben ja versucht, das zurückzuhalten. Dann gab es Rebellion sozusagen im eigenen Lager. Nun sind sie gezwungen, das rauszugeben, tun das scheibchenweise und versuchen natürlich, das so zu machen, dass sie die Öffentlichkeit ertränken mit lauter Fotos und alten Dingen, die aber nichts mit Donald Trump zu tun haben. Das heißt, das einzige Foto, was jetzt veröffentlichen wollen, wo er drauf ist, haben sie wieder zurückgezogen, jetzt haben sie es wieder reingestellt. Das zeigt die Verunsicherung auch an dieser Stelle, dass man Angst hat vor diesen ganzen Dingen, weil die Nähe von Donald Trump bei diesem Epstein ja offensichtlich, man war befreundet, man war eng befreundet und es ist nicht anzunehmen, dass er nicht wusste, was da eigentlich läuft und wie es läuft. Ja. Und insofern, sage ich mal, ist das interessant, aber man versucht natürlich auch gleichzeitig, das als Waffe zu nutzen. Es sind viele Fotos veröffentlicht worden, in denen Clinton mit Epstein irgendwo unterwegs ist, zum Teil in einem Bad rumschlummert, zum Teil mit jungen Damen da irgendwo unterwegs ist. Das heißt, man versucht es als ja, Geschichte des ehemaligen amerikanischen Präsidenten darzustellen, um vom Trump abzulenken. Und umso länger man sich damit beschäftigt, wenn dann in 2-3 Jahren auch Fotos kommen, die vielleicht noch eindeutiger sind und belegen, dass Trump damit was zu tun hat, dann ist das schon abgenutzt, das Thema. Das heißt, man versucht die Öffentlichkeit mit Scheinfakten zu ertrinken. Und interessant für mich wird die Sache, dass in Amerika die These, ja, also der Administration besteht, wir müssen das als Thema der Demokraten darstellen. Und bei uns in Deutschland gibt es auch jemanden, der das gerne so macht. Es gibt ja jetzt im Augenblick eine schwere Auseinandersetzung, was bei Springer los ist in der Welt und im Bild. Und die betreiben natürlich in ganz starkem Maße genau diese These. Das heißt, dass es Demokraten gewesen sind, in erster Linie amerikanische Präsidenten und so weiter. Das hat alles nichts mit Trump zu tun, so nach dem Prinzip, wenn Sie die Berichterstattung im Bild sehen, die ist sehr einseitig an dieser Stelle und deutet darauf hin, dass man sehr mit großem Interesse sozusagen gerade versucht, auch die Kräfte im Sinne von Donald Trump zu stärken und die demokratischen Kräfte zu schwächen. Das ist schon etwas, was nicht ungefährlich ist, auch für uns hier, wenn die Stimmungslage so auf diese Art und Weise manipuliert wird. Es gab übrigens jetzt in der FAZ einen großen Beitrag, Medienkritik. Da ging es darum, dass Springer sehr stark auf die Umfrageergebnisse von INSA, also eines Instituts, das hier in Erfurt angesiedelt ist und das immer wieder auch zeigt, dass angeblich Frau Weidel, Alice Weidel, also sozusagen die beliebteste Politikerin weit und breit ist und so weiter. Also selbst in der FAZ war das denen zu bunt und die haben sozusagen einen vernichtenden Beitrag über diese Art und Weise, wie man bei Springer damit umgeht, gesprochen. Ich habe ja schon immer wieder kritisiert, dass ziemlich einseitig die Ergebnisse interpretiert werden hier aus Erfurt heraus. Und das zeigt sich ja, da gibt es einen Kulturkampf, der auch bei uns längst stattfindet. Und da spielen wir um die Epstein-Sachen durchaus eine Rolle.
Mhm. Das heißt, Herr Binkert hat auch Interessen oder wäre das zu böse gesagt? Weil solche Umfrageinstitute sollten
Herr
unabhängig
Binkert
sein.
Herr Binkert war Berater von Dieter Althaus. Ja, er gehörte zum engeren Kreis seiner Zeit. Und die CDU damals in Thüringen, ich fand es immer etwas irritierend, war sehr konservativ, sehr, sehr stark sozusagen innerhalb der CDU am Rande sozusagen. Ich fand das immer in einem neuen Bundesland, in dem ja auch traditionell einfach bedingt durch die Vorgeschichte auch linke Kräfte eine große Rolle spielen, dass die CDU auch immer ein Koalitionspartner braucht, sei es die SPD oder sei es wie in diesem Fall auch zweigleich und dann gleichzeitig auch noch die Tolerierung durch die Linken. Das heißt also, wir haben eine Sonderbedingung. Da sozusagen sehr extrem ideologisch am Rande zu marschieren, schien mir immer eigentlich für das Land nicht gut. Ja, das mag sein, in der CDU hat man es anders gesehen. Und da spielte Herr Binkert, glaube ich, eine wesentliche Rolle als Einflüsterer bei Dieter Althaus noch. Und mit seinem Institut hat er sich einen Platz erarbeitet, da gibt es ja gar keine Frage. Springer baut ja ganz stark auf dieses Institut, aber habe das Gefühl, die Ergebnisse sind immer sehr stark in eine Richtung. Springer betreibt ja ein Aufweichen der Brandmauer. Das heißt, sie möchten gern, dass die CDU mit der AfD näher zusammenrückt. Das Dilemma ist nur, inzwischen ist sie Juniorpartner in Thüringen. Ja? Das heißt also, man müsste sich sozusagen unterordnen einem Höcke. Und da glaube ich, da wird die CDU hoffentlich Widerstand leisten.
So, jetzt habe ich mal eine gute Nachricht. Und zwar hat die einen Vertreter eines großen Wohlfahrtsverbandes stellvertretend für die Sozialwirtschaft und für die Sozialträger ausgesprochen. Denn der hat den Doppelhaushalt, den Thüringer Doppelhaushalt gelobt. Der sagt, unsere Stimme wird gehört, wortwörtlich. Und hat im Grunde gesagt, ja, gar nicht schlecht. Und man kann ja sagen, dass unter diesen Bedingungen, also eine Pattsituation, denn BSW, SPD und CDU haben keine Mehrheit, sie sind auf die Duldung der Linken angewiesen, das ist einem gar nicht so im Alltag bewusst und dennoch ist ein Doppelhaushalt verabschiedet worden, der gar nicht so viel Protest hervorgerufen hat, anfänglich schon, aber dann kann man das als positive, als gute Nachricht verkaufen?
Naja, in einer offenen Gesellschaft gehört Protest immer dazu, aber wir haben natürlich beide festgestellt, dass man das sozusagen routinemäßig gemacht hat und nicht tatsächlich, sage ich mal, Großthemen hat, an denen man sich abarbeiten könnte, wo alles falsch liegt. Erstens ist es klug gewesen, einen doppelten Haushalt gemacht, das heißt, dass wir in dieser fragilen Situation der Mehrheiten im Landtag nicht mehrfach sozusagen mit dem gleichen Thema uns immer wieder beschäftigen müssen, sondern erstmal Stabilität haben. Diese Stabilität führt dazu, dass viele, viele Unternehmen in Thüringen planen können, arbeiten können, Arbeitsplätze in einer Krisensituation, wo wir Stagnation haben, zum Teil gesichert sind, weil einfach sozusagen die Landesmittel planbar sind und nicht irgendeine Krise sozusagen das Ganze bestimmt. Und stellen Sie sich vor, es gäbe keinen Haushalt, weil man sich nicht einig geworden wäre mit der Linken und die anderen drei auch nicht. Also da hätten wir ja ganz andere Diskussionen hier in Thüringen. Die Katastrophe wäre ja schon sozusagen greifbar. Das heißt also, wir sind hier an einer Katastrophe vorbeigeschlittert, gut. Aber das merken die Menschen dann nicht, wenn sie nicht stattgefunden hat und gehen zur Routine über. Sagen, ja, der Haushalt haben wir beschlossen, aber. Und dann geht es natürlich schon wieder an die nächsten Themen ran. Das ist richtig so, das gehört zum Leben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hätte vor einem Jahr kein Mensch, also bei Verstand, vorausgesagt, dass das so glatt und vernünftig, vor allem vernünftig, ja, über die Bühne geht. Insofern sagen wir ein großes Lob an die Koalition und natürlich auch an die Linke, die hier undogmatisch, pragmatisch an dieser Stelle entschieden haben. Und man sieht ja noch die ganzen Störmanöver von Frau Wagenknecht, die ja großes Interesse am Stunk hat, ja, das heißt am Streit, dass auch ihre Versuche, ihre Partei hier sozusagen rauszubringen oder in Konterposition zu bringen, glücklicherweise abgewehrt werden konnten. Also ich glaube, die Thüringer wissen gar nicht, was sie für ein Glück im Augenblick gehabt haben.
Also das auch mal setzen lassen und sagen, okay, gar nicht so schlecht. Das ist ja schon mal, also nicht geschimpft ist schon genug gelobt irgendwie.
Ja, ne? Schauen Sie doch mal nach Brandenburg, wie dort holprig das geht. Schauen Sie mal, was nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt bei nach den Wahlen passieren soll oder Mecklenburg-Vorpommern. Schauen Sie die Lage in Sachsen, die ist viel fragiler. Also insofern sage ich mal, ich hätte gedacht, dass Thüringen sich unter dieser Konstellation trotzdem so stabil entwickelt. Ich glaube, jemand, der bei Vernunft ist und ein bisschen sich mit Politik beschäftigt, sagt, ja, okay, im Einzelnen kann ich mich über alles aufregen. Ja, ich finde immer etwas, womit ich mich beschäftigen kann. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, glaube ich, wird man der Verantwortung schon hier gerecht in einer schweren wirtschaftlichen Situation, in der das Land ist, in der Europa ist, vernünftig die Dinge zu gestalten. Und insofern, sage ich mal, diese ganze Anfeindung seitens der AfD, ein Gegenhaushalt oder Schattenhaushalt, es war ein Versuch, sozusagen PR zu machen, aber ja, lächerlich. Ich finde, ein Punkt ist da für mich immer gruselig in diesen Alternativgeschichten. Man will ja nach den Höcke-Plänen Erfurt zum Abschiebeflughafen machen, von dem aus sozusagen tausende Menschen irgendwo in Afrika oder irgendwohin verbracht werden sollen. Das war die Idee in diesem Haushalt, ja. Ich finde, wenn man sich das vorstellt, das wird der Stacheldraht da oben, müsste ein Lager errichtet werden, so nach dem Vorbild von Buchenwald, ja, müsste man in Erfurt ein Lager errichten. Ich weiß, in Erfurt gibt es eine Gedenkstätte, Dorf von Söhne. Wir haben mit dem Mord an vielen Millionen Menschen hier eine Gedenkstätte. Wir waren daran beteiligt. Das heißt, die Stadt Erfurt, ihre Ingenieure, ihre Arbeiter waren daran beteiligt. Das heißt, wir brauchen nicht noch irgendwann mal ein zweites Denkmal auf dem Flughafen, wo wir sagen, von hier aus sind tausend Menschen in den Tod geschickt worden. Das heißt also, diese Schaurigkeit dieser Vorschläge, die wird aber gar nicht diskutiert. Man geht drüber hinweg und sagt, naja, das ist eine Schule dieser Menschen. Aber wenn diese Menschen an die Macht kommen, die machen das.
Das ist natürlich mehr als eine Schule. Herr Lochthofen, wollen wir dennoch mit diesem Doppelhaushalt, mit diesen positiven Nachrichten rausgehen in unseren vorletzten Espresso-Plausch? Da haben Sie
das
noch was
Ihnen... Das ist eine gute Nachricht zum Jahresende. Aber ich würde mal sagen, wenn ich den gestern Abend Wetterbericht gesehen habe, also auf verschiedenen Kanälen, haben wir ja sogar eine Chance, dass im Thüringer Wald Heiligabend oder vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag ein paar Schneeflocken fallen. Wäre ja auch zumindest auch eine hoffnungsvolle Geschichte, da kann man da mal vielleicht mal im Schnee spazieren gehen.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen gute Feiertage, einen guten Rutsch, bleiben Sie gesund und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Sie hört man allerdings nochmal am 29. mit dem Kollegen Hucke. Am 29.12. ist ja nochmal ein Montag, der letzte Montag in diesem Jahr. Da wird man Sie hören, wenn alles glatt geht. Bis dahin eine gute Zeit und herzlichen Dank für das gute Jahr mit Ihnen.
Nun, jawohl, danke schön. Ich wünsche eine ruhige, andächtige Weihnachtszeit für unsere Zuhörer und für Sie natürlich. Und bleiben Sie gesund. Gesundheit ist das Wichtigste.
Absolut. Herzlichen Dank, Herr Lochtofen.
Tschüss. Tschüss.
Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International und das ist mein letztes unterdessen, natürlich nicht das letzte unterdessen Magazin hier auf Radio Frei. Es geht noch ein paar Tage und es gibt ja auch noch einen Montag, da wird der Jochen Fasko zu Gast sein und wird auch so eine Art Jahresrückblick machen. Hier gibt es allerdings auch gleich einen Jahresrückblick mit Johannes Chemnitz. Da reden wir über Serien, über KI, was uns politisch umgetrieben hat und vielleicht haben wir auch noch diesen Überraschungsgast, den Nicht-Peter aus China. Das wird sich alles zeigen. Zuvor gibt es noch die Toy Dolls. Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International.
What's the matter? What's the matter? I've got asthma and I can't breathe. I went to the doctor and he gave me one of these.
Yes, I've got
sind mittlerweile auch schon alt. Ja, hier die.
Wer ist das?
Toy Dolls. Das ist natürlich geiler Punk, noch auf Vinyl erschienen und so. Aber wenn du dann wirklich mal krank bist, gell, dann singst du nicht mehr so lustig über Asthma. Ne? Aber so, so sind sie halt, die britischen Freunde, der britische Humor. Der Humor ist ja alles, der hält ja alles zusammen. Und an ihrem Humor sollst du sie erkennen. Und lieber Reinhard, schön, dass du wieder da bist. Ich habe ja gemerkt, dass bei den, wir haben ja in diesem Jahr, wenn wir mal schon unseren Rückblick machen, sehr schöne Begegnung mit älteren Menschen gehabt durch dieses Generationenecho. Und da habe ich so gemerkt, die, die noch den Humor haben, diesen bösen Humor, diesen feinen Humor, die sind lebensfroh, die werden auch, glaube ich, älter. Also die, die nicht so vergrummelt sind, oder?
Definitiv, da können wir uns eine Scheibe abschneiden, beziehungsweise wir haben uns schon eine Scheibe abgeschnitten. Wir sind ja eigentlich auch so, das kann man positiv sagen. Ich finde, und das haben wir vor allen Dingen, wenn du es gerade so erzählst, bei Elke Heidenreich, der Schriftstellerin, Autorin, Komödiantin, Kabarettistin, sehr vieles gelernt, dass man mit über 80, ist sie ja schon, noch wirkt wie 60. Weil sie auch das Strahlen im Gesicht hat und diese, oder? Schlagfertigkeit. Und das war so ein bisschen so ein kleines Vorbild für uns.
Ja, das hat, und das ist ja schön bei den Interviews, das kann man sehen in den Augen. Ich glaube, man hört es auch, man hört das Strahlen auch, dass die wie eine junge Frau klingt, oder die jüngere Frau. Und das, und sie sagt ja, die Alten sind sich weniger gleich als die Jungen. Das war so eine Kernaussage. Die Alten sind sich weniger gleich als die Jungen, weil ja die Alten unterschiedliche Entwicklungen mitgemacht haben und die Jüngeren sind dann eher also auf der Suche und so weiter. Schönes Interview. Und wenn wir gerade mal beim Rückblick sind, die Highlights der Interviews, das war für mich ein Highlight in diesem Jahr, ein Höhepunkt, das Interview mit Elke Heidenreich. Für dich auch?
Für mich auch, also weil da kam einfach vieles zusammen. Ne? Wir haben das kurzfristig ausgemacht, es hat kurzfristig geklappt, also einmal vom Organisatorischen war es ideal und dann, wir haben es ja im Haus Dacherrüden geführt, kurz vor einer Lesung und kam da so an, also im Vorfeld, sie hat sich dann noch im Foyer aufgehalten oder in so einem Raum und dann, sie war sofort an und wir haben auch festgestellt, gut, dass wir zu zweit waren, weil sie wirklich so schnell gedacht hat, dass wir gar nicht mit den Fragen hinterher kamen und das können wir mal sagen, man, wir hören ja, versuchen immer so gut wie möglich zuzuhören, aber das ging alles gleichzeitig und deswegen war diese Kombination gut, aber auch was sie inhaltlich gesagt hat, das war der Idealfall eigentlich eines Interviews, muss man sagen.
Und wir beide, was auch mal verraten kann, wir hatten auch Respekt oder bin ich sagen Angst, aber schon doch einen gewissen Respekt, Lampenfieber, was auch immer, was einen da erwartet und so. Ne? Das hat mit dem Promi-Bonus natürlich zu tun und dass man dem auch gerecht werden will. Ich glaube, das ist eher, wir wollen dem gerecht werden, aber wir müssen ja weder klüger noch cooler noch eloquenter als die Gesprächspartner sein, müssen wir nicht, aber so ein bisschen denkt man das manchmal, die eigene Erwartung müssen wir eigentlich, wenn wir cooler werden, und etwas gelassener, auch nicht schlecht, oder?
Das stimmt. Wobei wir, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, können wir uns bei den beiden ja sagen, da schon gelassener geworden sind. Aber das kommt immer noch mal vor. Und hier können wir aber trotzdem sagen, und das können wir beide uns als Kompliment mitnehmen von Elke Heidenreich. Am Ende des Gesprächs hat sie gesagt, Mensch, das war ja wirklich angenehm. Man hat nämlich gemerkt am Anfang, dass sie dachte, jetzt kommen wieder so zwei Leute, die schlecht vorbereitet sind, die das Buch nicht mal gelesen haben, was sie geschrieben hat und dann irgendwelche 0815-Fragen stellen. Und sie hat gemerkt, dass wir wirklich interessiert waren. Ja. Und das Feedback haben wir dann bekommen. Und deswegen, das klingt jetzt so nach Selbstbeweihräucherung, aber wir geben auch zu, wenn wir schlechtere Interviews führen. Das haben wir offenkundig ganz gut gemacht.
Sie hat uns ja nicht unsere Intelligenz bestätigt. Sie hat das Interesse, das ehrliche Interesse hat sie honoriert. Und das ehrliche Interesse hat ja weder was mit Vorbereitung, auch, natürlich sollte man sich vorbereiten, das hat ja auch was mit Respekt zu tun, aber das ehrliche Interesse. Und das ehrliche Interesse hat auch zu einem zweiten Interview geführt, was für mich das Highlight war, mit dem Kampfsportler, der die Stasi trainiert hat, der Detlef. So, an der Lache. So. Das war für mich auch ein weiteres Highlight und eine Überraschung. Das habe ich gar nicht erwartet. Ich dachte, oh Mensch, wenn der die Geschichte erzählen würde, das wäre schon cool. Ne?
Also so. Definitiv, da war ich ja nur in Anführungszeichen der Zuhörer und habe das dann und habe aber festgestellt, weil du sagst Interesse, das hat man gemerkt und das können wir ja auch sagen, das nehmen wir ja immer gerne zur Kenntnis, da hast du ja wahnsinnig viel Feedback bekommen, jetzt jüngst auch von Jochen Fasko, um das mal zu sagen, aber von ganz vielen Menschen, die gesagt haben, Mensch, das habe ich gehört und das ist ja immer unser Ziel, das erreichen wir nicht jedes Mal, ne? Wir haben auch Gesprächspartner, die dann so verloren gehen und wo das manchmal unter ferner Liefen läuft, aber das war da nicht der Fall.
Ja, und so könnte man weitergehen, dass wir sagen, dieses ehrliche Interesse ist wichtig. Und wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, ich will auch mitmachen und guckt doch mal da in die Ecke, da habe ich einen interessanten Gesprächspartner, geht doch mal dahin. Wir schnappen unser Aufnahmegerät und gehen dahin. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch Hinweise gebt oder gute Ideen habt, schreibt bitte an redaktion@radio-frei.de. Ihr könnt auch anrufen hier oder in der Johannesstraße 156 vorbeikommen. Steckt einen Zettel in den Briefkasten, schreibt uns einen Fax, eine E-Mail. Und eine Brieftaube, was auch immer. Wir freuen uns über Anregungen, weil es gibt ja Menschen, die Geschichten zu erzählen haben, die schön, kurios, rührend sind. Wir sind sehr offen dafür. Also das kann ich jetzt mal fürs ganze Radio sagen, aber für uns beide auf jeden Fall auch.
Definitiv. Deswegen immer her damit und wir freuen uns, weil das ja auch dann wieder Inspiration für uns ist.
Gleich hören wir den Nicht-Peter, der ja in China war und sag mal, Pebi jagt das Feuerpferd ein Jahr zu früh. Was ist da passiert?
The other side of the ocean, in a place we never been, I'm thinking about you. And though you're my everything, and when you're next to me, we don't have to say a word, you already know me. Like no one in the world, no need to impress anybody, got it all right here. I don't wanna talk, I feel like I said it all.
Jagd das Feuerpferd heißt eine neue Rubrik bei Radio Frei, könnte sie heißen, heißt sie aber vielleicht auch Pebi jagt das Feuerpferd und zwar ein Jahr zu früh, denn das Jahr des Feuerpferdes war 1966 und wird 2026 wieder sein. Und ich weiß nicht, warum man ein Jahr zu früh hingegangen ist oder hat das alles vorbereitet, ich weiß es nicht, ich frage ihn selbst. Er ist sehr beeindruckt, geflasht und irgendwie durch den Wind, weil er in China war. Die Rede ist von Pebert. Hallo Pebert.
Ja, grüß Gott, hallo.
Ja, hallo auch. Vielleicht von mir erstmal eine Frage. China, das für mich immer noch so ein Hinhörer als Reise. Warst du das erste Mal in China?
Ich war das erste Mal in China, genau. Und bin da, es hat mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, irgendwie mit den ganzen Regeln und sowas, also was man alles beachten muss. Aber dann am Ende war es ganz einfach.
Es war einfach, du hast es einfach nur beantragt per QR-Code und dich online irgendwie ein Visum geholt. Das war einfacher, als ich jemals geglaubt hätte.
Ja, das war auch eine nagelneue Sache. Also ich habe da sozusagen am ersten möglichen Tag, ich habe das über TikTok erfahren, dass man jetzt irgendwie auch online sich bewerben kann oder beziehungsweise einfach seine Daten einreichen kann bei der chinesischen Regierung und habe dann einen QR-Code bekommen und dann hat die ganze Einreisegeschichte ungefähr knapp 5 Minuten gedauert.
Wer gesunden Menschenverstand hat, der weiß ja, dass es Verschwörungen gibt und nicht nur Theorien, sondern Erzählungen. Und eine ist natürlich mit der Gehirnwäsche. Du bist durch mit dem Transrapid gefahren oder im Zugflugzeug wurdest du schon gebrainwashed, also Gehirnwäsche, denn ich hatte mit dir verschiedene Videokonferenzen und als du mit mir gesprochen hast in China, hast du dich lobend über dieses Land geäußert und Xi und also du warst ein richtiger Genosse kurzzeitig geworden. Jetzt kommt langsam die Kritik zurück. Woher kommt denn diese Begeisterung für das Land, für das System und für das all das, was du da gesehen hast? Es lässt jetzt langsam wieder nach, du bist wieder langsam bei den westlichen Werten, aber als du dort warst, wärst du, wenn du die Sprache gekonnt hättest, dort geblieben, oder?
Genau, also die Sprachbarriere war eigentlich das Einzige, was mich abgehalten hat, irgendwie da da Platz zu greifen. Ich war erstaunt. Ich hatte auch also Vorstellungen oder Vorurteile. Und dann ist man da in Chongqing und ein Freund von mir hat angerufen, hat gesagt, Chongqing, das ist doch dieser 20-Millionen-Moloch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, abgesehen davon, dass es nicht 20, sondern 32 Millionen sind, die größte Stadt der Welt, ist es mitnichten ein Moloch. Es ist irgendwie eine Stadt, wo ich also eigentlich mir denke, da sollten gewisse deutsche Politiker, die wir alle kennen, sollten auf Knien dahin kriechen und fragen, wie das geht, irgendwie ein Land so gut zu organisieren.
Also du meinst damit bei 32 Millionen, dass man trotzdem, dass das ganze Stadtparlament funktioniert oder das, also was meinst du, Infrastruktur oder?
Die Infrastruktur, die öffentlichen Städten, also Begegnungen, alte Leute, die auf der Straße sitzen, die essen, auf ihr Handy gucken, zusammen Übungen machen,
die Parks.
Lieder singen, Parks zum Niederknien. Ich habe in Deutschland, also vielleicht den Pückler Park oder so, aber in China gibt's, in Chongqing gibt's 20 Parks, wo man sich erholen kann auf der Straße. Das Tempo ist relativ gemächlich, es gibt keine Hektik. Und ich meine, gut, jetzt wird natürlich ein geneigter CDU-Politiker sagen, ja, es ist ja auch eine Diktatur. Aber so einfach ist es nicht. Zum Beispiel Tischtennisplatten, öffentliche Tischtennisplatten aus Holz mit schönen Netzen. Und die Leute sehen halt eben zu, dass sie das irgendwie alles pfleglich behandeln.
Ich hatte mal, bei meinem China-Aufenthalt hat der deutsche Botschafter gesagt, ja, wir haben diese westliche Sicht der Menschenrechte. Wenn wir an Menschenrechte denken, denken wir an Meinungsfreiheit, an Reisefreiheit, an das, was wir unter vermeintlicher Freiheit verstehen. Und er sagt, aber wenn man nichts zu essen hat, nämlich hungert und nicht wohnen kann, dann ist ja das erstmal nicht so wichtig. Und die größte Demokratie der Welt, nämlich Indien, hat das Hungerproblem nicht gelöst. In China haben sie, und das ist ja war eine Riesenanstrengung, das Problem des Hungers gelöst. Also dort hungert also wahrscheinlich kaum jemand und da verschieben sich so Wahrnehmungen, Relationen sowieso. Hat sich da deine politische Wahrnehmung auch verschoben? Offensichtlich ja.
Aber ganz, 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 ganz heftig hat die sich verschoben, ja, muss ich schon sagen.
Und ich habe das jetzt natürlich brainwashmäßig aus Spaß gesagt, aber dennoch ist man ja so überwältigt und denkt, ach, es ist gar nicht so schlecht. Und wir müssen natürlich dieses kritische müssen wir einschieben, weil dort leben und arbeiten, das wäre dann auch schon hart. Wenn du nicht im mittleren Management bist oder sag mal so in der, wie nennt man das, in dem Mittelstand angehörst, dann geht's dir wahrscheinlich gut, aber knuffen und hart arbeiten, hart kapitalistisch knuffen, ist da schon angezeigt, oder?
Ist da schon mit, also das gehört da schon dazu, muss man auch sagen, ja.
Ich muss nochmal fragen, jetzt nur mal zu Verständnis, wie lange warst du jetzt da? Also weil das ja auch mal nochmal mit entscheidend ist.
Also ich war in China, war ich 3 Wochen und davon 2 Wochen in Chongqing.
Deswegen, das war jetzt nämlich Hintergrund der Frage, wenn du 2 Wochen in Chongqing warst, ob dann irgendwann eine Stadt dann gegen Ende vertrauter wird. Also gerade bei einer 32 Millionen Einwohnerstadt frage ich mich das immer, weil in Erfurt 200.000 Einwohner, da wissen wir nach spätestens einem Tag schon, weiß man, wo der Anger ist. Aber hat sich da bei dir da auch so ein bisschen der Blick auf diese Riesenmetropole verändert, dass dir Dinge einfach vertraut vorkamen? Dass du wusstest, ach hier, das ist mein Stammchinese oder so?
Das, ja, so einen Stammchinesen hatte ich jetzt nicht, aber irgendwie, klar, man wird dann irgendwie schon so ein bisschen Teil des Alltagslebens. Mir hat das auch gut gefallen. Also ich bin immer früh aufgestanden, weil ich das sehen wollte, wie die Kinder zur Schule gebracht werden, wenn die Leute anfangen, irgendwie da zur Arbeit zu gehen. Was in den Parks los ist, das hat mich irgendwie sehr interessiert. Und irgendwann habe ich auch so eine Art von Orientierung bekommen, wobei ich sagen muss, ich bin wahrscheinlich aus der Kernstadt Chongqing die rausgekommen. Das ist ja schon ein Teil von Sichuan und da gibt's also auch ländliche Gegenden, die dazugehören. Aber so weit bin ich irgendwie gar nicht rausgekommen.
Interessant an dieser Stadt ist ja diese 3D-Geschichte, dass das so in den Berg reingedonnert ist. Es ist eine Landzunge wie Manhattan, nur etwas größer, weil da der Yangtze und welcher
Fluss? Der Jiang, glaube ich, der Yangtze und der Jiang fließen zusammen.
Gigantische Hochhäuser beleuchtet, da ist ja Manhattan nichts dagegen und dann ist das ja so 3D-mäßig, hast du dich ja manchmal verlaufen auf den Ebenen?
Nee, das ist mir eigentlich nicht passiert. Also ich habe auch diese Plaza, die dann irgendwie 20 Stockwerke abschüssig ist, die habe ich gar nicht gefunden und auch gar nicht groß gesucht. Ich bin halt eben irgendwie immer spazieren gegangen, bin jeden Tag so ungefähr 20 Kilometer gelaufen. Ui. bis ich halt eben irgendwo gelandet bin und dann bin ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die halt eben auch wunderbar funktionieren. China hat ja den Transrapid gekauft von Deutschland beziehungsweise von der Firma Siemens und den als Metrosystem in den Großstädten verbaut und es funktioniert irgendwie ganz hervorragend. Und eine Fahrt mit der Metro in Chongqing kostet 25 Cent und oh, man kann es mit Telefon bezahlen.
Ja, alle, die Digitalisierung hat dich total beeindruckt, weil du hast dann mit Alipay alles und mit WeChat alles geklärt, alles digital mit Übersetzung, das hat dich fasziniert, also zumindest deine Berichte darüber.
Ja, naja, also ich habe halt eben gemerkt, also genau in dem Moment, wo ich gefahren bin, hat China halt eben auch die Türen aufgemacht und das kann jetzt jeder, also jeder kann da hinfahren, kann sich relativ einfach anmelden sozusagen für die Immigration und kann einfach selber sehen, was er davon hält. Und das finde ich ist eine ganz wichtige Sache. Muss man es nämlich nicht mehr hier aus den Medien erfahren.
Ja. Weil du gerade sagst, nicht aus den Medien erfahren, du bist ja jemand, der, glaube ich, schon hin und wieder reist. Wie wichtig ist das? Auch so eine etwas profane Frage, aber weil ich in Nullerjahren ein paar Mal in Russland war und da auch gemerkt habe, ähnlich wie du jetzt in China, dass mein Bild zumindest komplexer geworden ist. Also immer noch der kritische Blick. Aber wie wichtig findest du es, direkt eben vor Ort in den Ländern zu sein? Weil wir ja viele Länder, die fernab liegen, ja nur aus den Medien kennen. Und da ist es ja so, das geht ja nicht anders, immer eine vereinfacht, immer eine westliche Sicht auf. Mhm,
genau, genau. Und also von daher, es ist immer hilfreich, wenn man selber vor Ort ist, ne? Und auch mit den Leuten spricht. Also ich habe dann sogar, obwohl die Sprachbarriere ja wie gesagt da ist, habe ich irgendwie sehr, sehr nette Leute kennengelernt, die mich auch unterstützt haben da und dann mit Hilfe von WeChat, die halt eben mittlerweile auch ein Übersetzungsprogramm haben, kann man auch mit den Leuten ins Gespräch kommen.
Das ist ja sehr touristisch, viele Attraktionen, aber du warst der wenigen Langnasen, wie da die Nicht-Asiaten genannt werden. Also du hast dich auf der einen Seite sicher gefühlt, hast du erzählt, und dann warst du auch eine Art Attraktion. Du wurdest häufiger fotografiert. Also das heißt, da gibt's Inlandtourismus, aber wenig von außen?
Ja, ich glaube, es gibt relativ wenig Tourismus von außen und dann gibt es halt eben sehr viel diesen speziellen amerikanischen Tourismus, die halt eben dann irgendwie diese drei Punkte in Chongqing irgendwie alle abfahren an ein oder zwei Tagen, zwischendurch sich im Luxushotel aufhalten, mal essen gehen und dann wieder weg sind. Also,
ah, die gucken sich dann die S-Bahn an, die durchs Haus fährt?
Sowas genau, die Liziba-Station und dieses eine Plateau, wo man halt eben so eine Art Platz hat und dann sieht man, dass der Platz gar nicht ebenerdig ist, sondern dass es irgendwie 30 Stockwerke runtergeht. Das sind so die zwei Sachen, die man sich in Chongqing anguckt. Und wie gesagt, also ich habe halt eben auch erst für 3 Tage gebucht, um überhaupt nach China reinzukommen, musste ich ja nachweisen, dass ich irgendwo bleibe und habe dann sofort nach 2 Tagen gemerkt, dass es mit der Stadt irgendwie in 3 Tagen und auch in einer Woche nicht zu machen ist.
Also du hast es wirklich für dich spontan entschieden, das ist ja ganz interessant. Also du hast wirklich dann gemerkt, okay, hier will ich noch ein bisschen bleiben, weil manchmal ist es ja so, dass man bei 3 Wochen schon alles so durchtaktet, dass man sagt, ich mache eine Rundreise oder so. Aber ja, in China ist es wahrscheinlich auch schwieriger.
Am Anfang hatte ich ja geplant, irgendwie 3 Tage in Chongqing zu bleiben und dann irgendwie Richtung südchinesisches Meer weiterzufahren. Und das habe ich aber gleich gemerkt, es würde mir gar nichts bringen. Und ich bin ja mit der Stadt jetzt immer noch nicht fertig. Das heißt also, ich will ja da nochmal hin, aber.
Lass uns nochmal abschließend über die kolonialistische oder über die westliche Sicht, über die arrogante Sicht. Ich habe so gemerkt, meine Güte, als ich da die paar Tage war, dass ich erstens nichts weiß, dass mir, das, also mein Bild von China und der, also, das auf eine Art auch arrogant ist, ja, weil ja das eine jahrtausendalte Kultur ist. Wir haben hier dann uns mit Holzlöffeln aus irgendwelchen Erdhöhlen haben wir hier, also da haben die schon Papier erfunden, Sprengstoff und haben ja eine jahrtausendalte Kultur entwickelt und wir haben doch gemacht. Also woher kommt denn diese europäische oder diese westliche Arroganz China gegenüber? Ist das Was ist das?
Tja, da stellen Sie eine große Frage, Herr Rose. Das würde ich auch gerne. Als Weihnachtswunder hätte ich gerne die Erkenntnis, woher das kommt. Aber also es ging mir wirklich so, dass ich zwischendurch mich auch irgendwie geschämt habe für mein Unwissen und geschämt habe für die gesamte westliche Arroganz, mit der man sagt, das ist ein Moloch. Die Leute, die tanzen, die singen, die behandeln ihre Alten gut, die spielen Tischtennis auf wunderbaren Holzplatten, die trinken hervorragenden Tee, die haben irgendwie komplexes Essen und
Würde, mir ist mal das Wort Würde eingefallen. Ich war in der Schule der Alten, da waren so über 90-Jährige, da war ich bei einem Keyboardkurs. Als wir reinkamen, haben die erstmal Freude schöner Götterfunken gespielt. Dann woanders haben sie gesagt, sie haben also uns zu Ehren was Deutsches gespielt, deutsche Kultur. Wenn ich jetzt hier, wenn jetzt eine chinesische Gruppe in die Volkshochschule, nicht gegen Volkshochschule, woanders hinkommen würde, würde da jemand ein chinesisches Lied singen können? Also da dachte ich, und diesen, das ist Gefühl der Scham hatte ich übrigens auch. Das müsste man eigentlich festhalten, oder?
Dieses Gefühl. Ja, das halte ich, also das hält man automatisch fest. Wir reden von Menschenrechten, aber vielleicht sollten wir auch mal von Selbstkritik reden, aber Kritik in Deutschland ist ja mehr, dass man irgendwie an dem anderen rumnörgelt. Mhm. Und ich muss auch sagen, also als ich hier aus China zurückkam, ist mir als erstes diese wirklich hundsmiserable Stimmung in Deutschland aufgefallen.
Das ist ja mal interessant, wenn man von der Reise zurückkommt, sieht man sehr sein eigenes Land. Anders sind wir wirklich so schlecht gelaunt, weil mir ging es so, als ich von Kuba aus, ganz anderes Land, aber zurückgekommen bin, dass wir doch alle also so einen strengen Blick haben und immer so von A nach B so ganz schnell gehen. Das war damals so mein Blick.
Also ich habe das wirklich geschafft, ich habe es bis zum Schluss in Chongqing nicht geschafft, irgendwie mich an das chinesische Tempo anzunähern. Ich war immer so ein bisschen der Schnellste und dachte so, geht's hier mal weiter.
Obwohl du Urlauber warst.
Obwohl ich Urlauber war irgendwie, aber dieses gemächliche Tempo, es ist einfach wirklich bei einem, man kann da wirklich eine Menge lernen von den Chinesen, muss man wirklich sagen.
Wir holen uns gleich mal ein bisschen Verstärkung hier ins Studio. Auch jemand, der in Fernost war und mit dem werden wir auch über Reisen kurz sprechen, aber auch über ein bisschen auf das Jahr zurückblicken, weil wir mit dir jetzt auch gleich gemeinsam machen und werden mit Johannes, der gleich zu Gast sein wird, dann auch über die Serien des Jahres auch sprechen. Aber vorher geht es dann weiter um Reisen. Danke erstmal, Peber, bis hierhin. Wir sprechen uns gleich weiter.
Die Übergänge sind ja das Wichtigste und Staffelstab